Je vous propose de reprendre les travaux qui ont commencé hier. Je suis ravie de vous rejoindre puisque j'étais empêchée hier et je vais aujourd'hui accompagner cette journée. On m'a confié la modération. Merci aux organisateurs. Vielleicht direkt auf Deutsch, weil wir oder wollen wir Französisch reden?
Les deux.
Bon, ich habe das aber auf Deutsch geschrieben. Dann, okay, auf Deutsch. Gut, wir beginnen also diesen zweiten Tag. Ich glaube, es ist nichts Besonderes anzukündigen. Also das ist hier das Programm, haben Sie vor den Augen. Es gibt einige Titeländerungen, aber das werden Sie hören. Wir beginnen diesen zweiten Tag, mit der Fortsetzung des gestrigen Teils über die Kultur. Und ich freue mich, Godehard Jansing vorstellen zu dürfen, der Kunsthistoriker ist und stellvertretender Direktor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in Paris. Godehard Jansing hat Kunstgeschichte studiert und Psychologie und Musikwissenschaften in Osnabrück, Münster und Berlin, promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Arbeit zum Thema, ich zitiere, den Titel Stille Größe, Kunstideal und Wehrgedanke bei Shadow, David und Goya. Ich habe eine ganz lange Liste von Positionen und so weiter. Vielleicht könnte man sich damit begnügen, dass Godehard Jansing seit 2008 am Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris ist. Zunächst war er wissenschaftlicher Referent und Leiter der Abteilung der deutschen Publikation und jetzt seit 2012 ist er stellvertretender Direktor. Sein Forschungsgebiet, die Schwerpunkte sind die Ikonologie negativer Vertikalität. Das finde ich sehr interessant, die Formulierung. Topografien kulturelle Erinnerung und jetzt werden wir uns seinem Thema nähern. Politische Ikonologie etc. und wie wir hier sehen werden, der Umgang mit Monumenten. Viele Veröffentlichungen, darunter kann ich vielleicht nennen, Berlin, Paris, das ist das Zitadell.
Berlin,
aber warum steht in Paris? Ich dachte Berlin. Also Berlin, gut, dann ist es, werde ich vielleicht nur diesen Titel nennen, weil wir dann direkt in unser Thema einsteigen können. Und hier wird er über das Thema, das ja ein bisschen geheimnisvoll formuliert ist, ja, zum Umgang mit den Monumenten in Ost- und West-Berlin. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Schönen guten Morgen. Valérie Carré hatte mich, glaube ich, eingeladen, weil ich 2015 eine Monographie vorgelegt habe, eine Kunstgeschichte der Stadt Berlin vom Mittelalter bis zu unseren Tagen. Das war ein Wunsch des Verlags Citadelle Masnot und es gab mir die Chance, mal aus der Distanz des Neuparisers zurückzublicken auf 20 Jahre, die ich in Berlin gelebt habe und zu versuchen, eine Summe zu ziehen, was mir von dieser Stadt hängen geblieben ist und direkt an eine französische Perspektive zu vermitteln. Das heißt, es ist ein Buch, eine Geschichte Berlins, die für eine französische Leserschaft geschrieben ist. Und das Buch kann ich heute natürlich nicht in Gänze vorstellen, aber ein Aspekt scheint mir wichtig oder auch typisch für die Beschäftigung mit Berlin. Und zwar sind es die öffentlichen Denkmäler, also eine Kunstgattung, die eine sehr direkte Beziehung zwischen Geschichte und künstlerischer Form herzustellen sucht. Und vielleicht um den Rahmen dieser Veranstaltung ein wenig auch zeitlich zu sprengen, möchte ich mit einem ganz aktuellen Beispiel beginnen. Vielleicht kurz zu dem Titel Je croyais de parler en français, donc je cherchais un titre français pour Umgangsformen mit politischen Denkmälern. Und es lässt sich nicht wirklich gut übersetzen. Ich war dann bei den Manière Monumentale angekommen, was ich einen schönen Neologismus fand, weil vielleicht auch die Manierlichkeit oder der manierliche Umgang mit Denkmälern eine Rolle dabei spielt. Bref, es geht darum, wenn diese Denkmäler erst einmal hingestellt ist, was macht man damit? Sie sind sozusagen, stehen als hehre Kunstwerke im Stadtraum, aber sie regen ständig Reaktionen an, sei es Protest, Zustimmung oder auch den Abriss. Ich fange daher mit einem ganz aktuellen Beispiel aus dieser Woche an. Es handelt sich um ein Kunstwerk, das in Dresden eröffnet wurde, von einem deutsch-syrischen Künstler, der vor der Dresdner Frauenkirche drei Busse vertikal aufgestellt hat. Hier also eine positive Vertikalität. Und diese Kunstinstallation, die im Rahmen der Erinnerungsfeierlichkeiten an das Bombardement der Stadt Dresden von dem Magistrat der Stadt, der Stadtverwaltung organisiert wurde, hat unmittelbaren Protest hervorgerufen. Sie sehen hier Menschen, die zusammengeströmt sind, die Heuchlerei, Plakate hochhalten und sich gegen diese Inszenierung wählen. Das Projekt dieses jungen Mannes, Sohn einer Dresdner Mutter und eines syrischen Vaters, der seit 10 Jahren in Dresden lebt und an der Kunstakademie studiert hat, hat versucht, ein Motiv des Syrienkrieges nach Dresden zu transferieren, nämlich diese aufrechtgestellten Busse, die in Aleppo eine Barrikade zum Schutz der Bevölkerung gebildet haben. Das heißt, die ganze Straße versperren sollten, damit Schüsse von Snipern die Menschen auf der Straße nicht treffen können. Er hat sich mit dem Neumarkt in Dresden einen Platz ausgesucht für dieses Monument, der wie kein anderer eigentlich für städtebauliche Geschichtspolitik in Deutschland steht. Sie kennen die Geschichte von Dresden vielleicht und ich denke auch im Rahmen eines Kolloquiums über Berlin ist es immer wichtig, mal die Hauptstadt zu verlassen, weil viele der Probleme, die Berlin maßgeblich bestimmt haben, in anderen Städten vielleicht in vielleicht klar sichtbarer Form auch erkennbar sind und da wieder auftauchen. Zumindest die Dresdner Frauenkirche und der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche nach 1990 wohl das fundamentalste Beispiel, wo aus dem Willen der Bevölkerung heraus so ein historisches Bauwerk wieder errichtet wurde. Links sehen Sie die Ruine der Frauenkirche, die während der DDR-Zeit als Denkmal und Mahnmal des Krieges so gelassen wurde und rechts die wiederaufgebaute Notre-Dame de Dresde, die in sich ein neues Denkmal formt, weil man anhand des Schwärzegrades der Steine noch erkennt, welche Steine von der Ruine stammen. Hier vor diesem sozusagen historisch rekonstruierten Platz, die Busse aus Aleppo herzustellen, war ein Versuch des jungen Künstlers, die historische Kriegssituation mit der aktuellen Kriegssituation gewissermaßen zu überblenden. Das ist ein problematischer Versuch. Es gibt da vieles dran zu diskutieren. Er hat dieses Kunstwerk Monument genannt. Und deswegen stelle ich es hier an den Anfang, Monument als das Versuch eines Mediums, Zeitgenossenschaft und Geschichte zu verbinden. Die Zeitgenossenschaft in ein geschichtliches Kontinuum einzubetten und vielleicht hier symbolisch eine Brücke zu schlagen zwischen dem Dresden heute, der Auseinandersetzung mit Migrationsfragen und dem Erleben Dresdens nach, während und nach der Bombennacht. Man muss wissen, dass bis heute eigentlich die Zerstörung Dresdens geschichtspolitisch einer der wohl umstrittensten Fakten ist, bis hin in die Opferzahlen und so weiter, gibt es große Dispute um die Auslegung, nicht zuletzt, weil die Zerstörung Dresdens noch kurz vorm Ende des Zweiten Weltkriegs von den Nazis bereits als Mittel benutzt haben, Deutschland gewissermaßen auf die Opferseite des Zweiten Weltkriegs zu stellen. Und ich zeige hier zwei Bilder von Protestlern gegen diese aktuelle Kunstinszenierung, die mit dem Begriff der Schande arbeiten und sagen, dieses Kunstwerk ist eine Schande und ein Denkmal der Schande. Hier nehmen sie eine Begriffsprägung auf, die einer der führenden Vertreter der neuen populistischen Rechten in Deutschland, Björn Höcke, Leiter der AfD in Thüringen, vor wenigen Wochen in einer Rede in Dresden gebracht hat. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass das Plakat, was für diese Veranstaltung wirbt, Herrn Höcke mit so einer Art visionären Blick mit der wiederaufgebauten Frauenkirche im Hintergrund zeigt. Während dieser Rede, ich habe einige Zitate hier, es tut mir leid, dass ich Sie damit jetzt so früh belästige, hier abgedruckt, aber ich denke, man kann nicht genau genug dahinschauen und es ist auch sozusagen wichtig, sich klarzumachen, dass das, was wir diskutieren für die Nachkriegszeit, die Zeit des Mauerfalls und danach, das heißt diese Selbstverständigungsdiskurse im Medium der Kunst, über den Bezug zur Geschichte, bis heute nachwirkt und bis heute ein immenses Politikum darstellt. Björn Höcke fordert nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende, wir dire un tournant de la politique de mémoire de 180 degrés, das heißt eine ganze Umwendung, und er beklagt sich, dass es eigentlich keine andere Hauptstadt in der Welt gäbe, die es sich erlaubt, in ihrem Zentrum ein Denkmal der Schande aufzustellen. Und damit bezieht er sich natürlich auf das Denkmal der ermordeten Juden Europas, das seit 2005 unweit vom Brandenburger Tor auf dem ehemaligen Mauerstreifen errichtet ist und dessen Key Feature er hier adressiert, dass es sich hierbei um ein Denkmal handelt, das Täterschaft thematisiert. Das heißt, im Deutschen haben wir den Denkmalbegriff, der sich aufspaltet, Monument. Das kann sein Ehrenmal, ein Denkmal, was eine Person ehrt, Gefallene ehrt, aber auch Mahnmal, Memorial, nicht? Ein mahnendes Zeichen, das eine politische Botschaft und damit auch einen politischen Willen in die Zukunft tradieren soll. Das Holocaust Denkmal in Berlin ist gewissermaßen einer der Höhepunkte, ich will nicht sagen Endpunkte, einer Entwicklung gewesen, die unmittelbar nach dem Mauerfall angesetzt hat, einer Politik der ortsbezogenen Erinnerung an die die Orte der Täterschaft und der Verbrechen des Nationalsozialismus, nicht nur. Also ich zeige zum Beispiel, das sind jetzt einige Seiten aus meinem Buch über Berlin, links oben sehen Sie eine Arbeit des französischen Künstlers Boltanski, der 1990 eingeladen war, sich im Scheunenviertel mit der Topografie auseinanderzusetzen. Er hat vorgeschlagen, an der Stelle eines bombardierten Hauses die Namen der ehemaligen Bewohner an diese Baulücke zu anzubringen. Bei der Arbeit, er ist also gestartet, hat recherchiert, wer hat in den Etagen gewohnt, und da ist ihm aufgefallen, dass zu dem Zeitpunkt des Bombardements dieses Haus schon weitgehend arisiert worden war. Das heißt, er hatte nicht nur das einmalige Leid derer, die ihre Wohnung verloren haben, hier zu bearbeiten, sondern auch derer, die schon vorher aus diesen Wohnungen vertrieben wurden, und hat sich damit dann in diese Schichtung und Komplexität der historischen Orte Berlins eingearbeitet. Sie kennen vielleicht alle auch von Günter Demming die Aktion der Stolpersteine, diese kleinen Quader, die die Namen der deportierten jüdischen Bewohner vor Ort erinnern, sozusagen in das Straßenpflaster eingesetzt sind. Alles dies Monumente, die sich den Schattenseiten der deutschen Geschichte stellen. Da ist sozusagen über die letzten 3 Jahrzehnte, möchte ich sagen, wie in kaum einer anderen Stadt, eine Arbeit an einem komplexeren Geschichtsbegriff mit dem Medium Kunst passiert. Das macht Berlin relativ einzigartig, denke ich. Ich zeige 2 weitere Monumente. Links sehen Sie das Denkmal für den Otto Dafé, für die Bücherverbrennung auf dem Bebelplatz des Künstlers Micha Ullmann, 1995 errichtet, der an dem Ort selber, wo von den Nationalsozialisten die inkriminierten Schriften verbrannt wurden, diese unterirdische Bibliothek angelegt hat, ein sehr abstraktisches, kubisches Kunstwerk, was nachts wie in so einem Geisterschein das Licht der verlorenen Bibliothek symbolisch präsent hält. Meines Erachtens eine der gelungensten Arbeiten, die versucht, Abwesenheit und Anwesenheit dieser Phänomene auch künstlerisch umzusetzen. Und rechts, Sie kennen alle wahrscheinlich das Jüdische Museum von Daniel Liebeskind, das in dem Baukubus selber mit einer etwas überdeterminierten Symbolik vielleicht, aber die Idee der Voids, des Verlustes der jüdischen Mitbürger versucht umzusetzen. die Auseinandersetzung bezog sich auch auf weitere Berlin-emanente Themen. Auf der linken Seite sehen Sie das Denkmal an der Bernauer Straße, auch eine sehr interessante Arbeit, die versucht, an die Mauerzeit zu erinnern. Nach dem Mauerfall konnte man sozusagen das Realobjekt, obwohl es sicherlich eine der wichtigsten politischen Architekturen des 20. Jahrhunderts war, das konnte man nicht so schnell genug entfernen. Man müsste dann quasi post factum auch Teile der Mauer wieder rekonstruieren. Und an der Bernauer Straße haben wir diese interessante Arbeit, wo auch mit Porträts den Opfern am Mauerstreifen gedacht wird. Oder auf der rechten Seite sehen Sie sozusagen symbolische Ergänzung auch zu dem Memorial der Shoah, dem Denkmal der ermordeten Juden Europas, das Denkmal für die Verfolgung der Homosexuellen, das diese stilen Metaphorik des Eisenbahndenkmals aufnimmt und dort in einem kleinen Video Filme zeigt von gleichgeschlechtlichen Liebespaaren. Ich denke, wenn man sich mit Berlin beschäftigt, sind diese Art von Kunstwerken wichtige Anknüpfungspunkte, an denen sich zeitgenössische Debatten kristallisieren. Und möglicherweise ist Kunst nicht immer das probate Medium, diese komplexen Fragen auch wirklich in der Tiefe zu bewältigen, kann man nicht sagen, aber der Komplexität gerecht zu werden. Einige dieser Arbeiten schaffen es ganz gut, andere haben, große Leerstellen oder überdecken möglicherweise mehr, als dass sie Bewusstsein über Geschichte schaffen. Allen ist gemein, dass sie Teil einer kollektiven Identitätspolitik darstellen. Ich möchte vielleicht einen kurzen Blick geben über die Denkmallandschaft. Sie haben gestern viel über den Kalten Krieg geredet und sozusagen das weitere Spezifikum Berlins, das wir in der Kunstgeschichte als die double Héritage, das doppelte Patrimonium bezeichnen, diese außergewöhnliche Situation, dass wir Bauwerke und Kunstwerke haben, auf die den verschiedenen Systemen angehören, die aufeinander antworten in der Stadt. Und für die Zeit der Mauer haben wir sozusagen politische Denkmäler auf der Westseite, die sich zumindest auf ersten Blick formal die avantgardistischen Kunstformen bedienen und somit die Idee der westlichen freien Kunst mit vertreten. Auf der linken Seite sehen Sie das Luftbrückendenkmal, also die Erinnerung an den Blockus, meines Wissens eines der frühesten abstrakten Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum in Deutschland überhaupt. Wobei der Begriff abstrakt einem gleich wieder wegbricht, wenn man merkt, oder die Form genauer analysiert, weil die drei Arme, die in den Himmel reichen, sich ziemlich, die drei Luftkorridore Flieger, die Berlin mit Nahrungsmitteln während der Blockade versorgt haben, widerspiegelt. Das heißt, in dieser Abstraktion reicht eine Figuration, sind relativ einfach lesbar, diese Art von Kunstwerken. Ein vielleicht bildhauerisch bedeutenderes Werk ist die Flamme auf dem Ernst-Reuter-Platz. Ich kann nicht im Detail leider darauf eingehen, die aber auch den Titel Nike, also Victoria, trägt und sich letztlich in einer Ikonografie der Siegesgöttin in Berlin einschreibt. Das heißt, zumindest über die Allegorisierung und sozusagen Momente von weiblicher Allegorie, die da fortgeschrieben wird, wenn auch in einer modernisierten Form der 50er Jahre, letztlich eine figurative Komponente behält. Passepartout für die politischen Denkmäler der DDR in der Hauptstadt der DDR, Berlin, zeige ich Ihnen das Lenin-Denkmal von Nikolai Tomsky aus dem Jahre 1970 auf der linken Seite und ein recht spätes Denkmal zur Erinnerung an Ernst Thälmann an der Greifswalder Straße von dem Bildhauer Lev Kerbel, das noch 1986, also 3 Jahre vor dem Mauerfall, errichtet wurde. Wenn man das von der Form sieht, mag man sich das gar nicht vorstellen. Die Frage war, wie gehen wir mit dieser doppelten Erinnerungslandschaft nach dem Mauerfall um? Sie kennen alle den Film Goodbye Lenin und diese berühmte Szene, wo also die Lenin-Statue jetzt an dieser Frau, die die Wende gar nicht mitbekommen hat, vorbeifliegt. Das ist nicht so weit hergeholt, dieses Motiv, weil in der Tat hatten wir 1991 einen fulminanten Streit in Berlin um das Lenin-Denkmal. Und Bilder wie diese gingen durch die Presse, Bilder wie diese, die selber Geschichte machen, weil sie eine ganz, sozusagen das Medium des politischen Denkmals, was an sich schon ein potenter Träger von Ideologie ist, nochmals ideologisch umnutzen. Und sozusagen in dem Effacement, im Begriff Effacement ist ja schon der Begriff der Fass des Gesichts drin, in dem Auslöschen eines politischen Gesichtes versuchen Wandel spürbar zu machen. Das heißt, der Denkmalsturz ist vielleicht eines der mächtigsten politischen Motive in der Visualisierung von politischem Wandel. Das Problem ist, dass es komplett missverstanden werden kann. Das heißt, wir haben die Geschichte des Leninplatzes, die man kennen muss, sehr stark in die Ikonografie der Hauptstadt der DDR. Wenn Sie alte Postkarten anschauen, ist sozusagen immer auch die Figur des Lenin-Denkmals als Teil dieses gemeinsamen Bildes der Hauptstadt, der sozialistischen Hauptstadt Berlins verwendet worden. Ich zeige Ihnen mal einen dieser Stadtpläne, wo Sie an der rechten Seite den Leninplatz sehen, einfach um nochmal zu verdeutlichen, wie stark die öffentlichen Denkmäler Teil einer, ich habe das mal ein mnemotechnisches Instrument genannt, Teil des als Versuches war, die Struktur der Hauptstadt über die Toponymie der Hauptachsen und die Führer der und Vordenker des Marxismus, Leninismus, sozusagen in das Stadtbild implementiert werden und eine tragende Struktur der Selbstverständigung werden. Nach 1990 hat allerdings in Ostberlin niemand so ein Denkmal umgeschmissen. Und wir hatten die kuriose Situation 1990, dass sogar im Gegenteil die Leninstatue mit dieser Banderole keine Gewalt, die friedlichen Revolutionäre in Leipzig mit sich getragen hatten, sich selbst schützen wollte gegen den Abrisswillen der Vereint Berliner Bürokratie. Und Sie sehen hier den Bauzaun, den Schutzzaun, der errichtet werden musste, um das Denkmal, um den geordneten Abriss vor den Protesten der Anwohner zu schützen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, um zu zeigen, dass auch im Umgang mit den Denkmälern das starke Bild des Denkmalsturzes etwas völlig Falsches suggeriert. Es suggeriert, es gibt so eine Art Volkssturm, nicht? Man lehnt sich auf gegen eine Tyrannenherrschaft, die nun endlich überwunden ist. Im Einzelfall ist das Ganze sehr deutlich viel komplexer und es gab sozusagen so eine Vielzahl von Argumenten pro und contra. Das Denkmal stand natürlich auf der Denkmalliste. Es wurde trotzdem abgeräumt, sehr schön dieser Moment, wo mit diesem Zitat aus Genesis sozusagen der Neuanfang nochmal kritisch oder spöttisch kommentiert wurde. Dies ist auch eine Form des Umgangs mit dem Denkmal. Die Skulptur selber wurde, damit sie nicht Souvenirjägern zum Opfer fällt, in der Nähe von Berlin eingegraben. Auch hier wieder eine sehr direkte Körpermetaphorik und jetzt doch tatsächlich 25 Jahre später, vor 2 Jahren, für eine Ausstellung wieder ausgegraben. Also erneut so ein Bild, was mit dem Körper des Denkmals Politik macht. Ein sehr starkes Bild, was durch alle Medien gegangen ist. Hier sehen Sie, dass das Tuch mit dem das Haupt getragen wird, auch vor die Augen gelegt ist. Also es ist nochmal ein Moment der Inszenierung, der ganz stark letztlich den Moment des Gerichtetseins mitvisualisiert. Also in keinem Fall zumindest eine Auferstehung. Sind diese Denkmäler gefährlich? Das war eine Frage, die wir uns damals gestellt haben. Was kann eigentlich von einem politischen Denkmal eines untergegangenen Systems als Bildmacht oder als aktives Potenzial in eine gewendete demokratische Gesellschaft rüberstrahlen? Ich zeige Ihnen Fotos von der Geburtstagsfeier von Ernst Thälmann, damals noch von der PDS, heute die Linke, organisiert. Ernst Thälmann war nicht so leicht abzureißen, weil man da ja zumindest immerhin auch Opfer der NS-Diktatur hätte abreißen müssen. Das heißt, das Denkmal steht und es finden dort diese Gedenkfeiern von der politischen Linke statt, durchaus auch mit Zeugnissen einer gewissen Nostalgie. Gut, diese Fotos, muss ich dazu sagen, datieren von 1994. Im selben Monat habe ich diese Fotos gemacht von einem kleinen Foire Foraine, kleinen Wochenmarkt, der auf dem Platz vor dem Thälmann-Denkmal stattgefunden hat. Und wenn man näher rangeht, sieht man, dass die Zeitläufe selber eine gewisse Ironie auch mit sich bringen, die zeigen, dass die politische Problematik solcher Denkmäler sich gewissermaßen durch die Nutzung selber ad absurdum führen mag. Zumindest ist diese Systemkonfrontation, die sich in diesem Ausschnitt andeutet, ja allein eine spielerische. Und das macht eigentlich Hoffnung, dass von einem solchen Denkmal wenig gefährliches politisches Potenzial weiter ausgeht. Ich möchte zum Abschluss zwei aktuelle Momente noch einfügen, die sozusagen auch Endpunkte einer eigentlich seit dem Mauerfall währenden Diskussion darstellen. Sie haben vielleicht schon über den Wiederaufbau des Hohenzollernschlosses oder Teilelemente des Berliner Stadtschlosses gesprochen. Was im Moment wieder in Diskussion ist, ist die Frage, dieses Stadtschloss um ein positives Denkmal der deutschen Geschichte endlich zu ergänzen. Der Deutsche Bundestag hat diesbezüglich beschlossen, ein Denkmal für sämtliche Freiheitsbewegung Deutschland von 1848 bis 1989 unter dem Motto "Wir sind das Volk, wir sind ein Volk" zu errichten. Und der Siegerentwurf, an dem unter anderem die berühmte Choreografin Sascha Walz beteiligt war, sieht diese inzwischen spöttisch benannte Gedenkwippe vor. Es handelt sich um eine große Baustruktur, die politischen Wandel in der Metapher des Schwankens und Wankens. Wahrscheinlich spielt das Staatsschiff auch da mit hinein. Die Idee, dass wenn die Bevölkerung sich dieses Monument selbst annimmt, da etwas in Bewegung gerät. Problem dieses Denkmals ist der Sockel, auf dem es posiert ist, weil der Sockel direkt vor dem nun gerade wieder erstehenden Berliner Stadtschloss, das dann Humboldt-Forum heißt, das damalige Kaiser-Wilhelm-Denkmal trug mit den großen Kolonnaden. Sie sehen das Reiterdenkmal in der Mitte, ein Denkmal, dem 1950 ein ähnliches Schicksal zuteil wurde wie das Berliner Stadtschloss, das man durchaus hätte erhalten können, das aber aus politischen Gründen aus dem Zentrum der Hauptstadt der DDR entfernt wurde. Das kennen Sie alle, diese Bilder vielleicht nicht so, weil sie nicht so oft gezeigt werden. Sie haben gestern auch schon über den Palast der Republik, denke ich, diskutiert und die Frage, was es bedeutet, wenn mit dem Wiederaufbau Teilen eines barocken Stadtschlosses von 1700 mehrere Dezennien von politischer Zeitgenossenschaft auch aus dem Stadtraum wieder verbannt werden. Da kann man sehr lange drüber polemisieren. Ich denke, als guter Demokrat muss man akzeptieren, dass es in diesem Fall auch eine Entscheidung des Deutschen Bundestages dafür gibt. Deswegen darf man sich aber plötzlich vielleicht doch nicht zu zurückhaltend dazu verhalten und darf, glaube ich, weiter seine Meinung haben und skeptisch betrachten, was damit passiert, was es heißt, dass ein spezifischer historischer Moment, der Moment der Königswerdung oder der Staatswerdung Preußens ist, hier in städtebaulicher Weise so stark in den Vordergrund gedrückt wird. Es ist das, was man städtebauliche Geschichtspolitik nennt. Ich weiß, da fehlt auch der französische Begriff Politique d'histoire oder es ist zumindest der Wille, an ganz spezifische Momente der Geschichte zu erinnern und der nun sozusagen hier durch ein aktuelles und positives Denkmal ergänzt werden soll. Das ist allerdings durch den Haushaltsausschuss aus finanziellen Gründen gebremst worden. Derselbe Haushaltsausschuss hat nun deutlich mehr Mittel gerade freigegeben, um die Kolonnaden, die damals standen, rund um das Wilhelmsdenkmal wieder aufzubauen. Das heißt, hier wird auch weiter Streit stattfinden, aber ein Streit, der, glaube ich, mit der Periode, die wir auf dem Kolloquium hier betrachten, sehr viel zu tun hat. Ein letztes Beispiel, vielleicht nochmal unter dem etwas gequält gewählten Titel Danser l'histoire, Danser sur l'histoire. Bilder, die entstanden sind während des sogenannten Sommermärchens der Weltmeisterschaft 2006, wo Deutschland für eben diesen neuen positiven Patriotismus sehr gelobt wurde, ein unverkrampfter Umgang mit der Geschichte, ein freundliches sich wieder der Nation als einen positiven identitätsstiftenden Moment, wenn auch im Moment nur um die Siege auf dem Fußballfeld gegründet, zuzuwenden. Ich habe diese Figur sozusagen pass pro toto mal mit Benjamins Idee des Engels der Geschichte verglichen, die so sich den, nee, kann man eigentlich nicht, weil er das Gesicht nach vorne blickt in die Zukunft und vielleicht ende ich meinen Beitrag damit, sozusagen nach dem Durchgehen dieser düsteren Vergangenheit, sich sozusagen dem ebenfalls sehr symbolischen Ort der Besucherterrasse des Holocaust-Denkmals zuwendet, wo man sich bei Speis und Trank dann mit einem Blick auf die Untiefen der deutschen Geschichte und auch möglicherweise die problematische Schönheit der Erinnerung an diese Geschichte zuwenden mag. Ich glaube, ich beende meine Betrachtung an diesem Punkt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Ich habe jetzt nicht viel notiert, aber ich nehme an, dass Sie Fragen haben. Ich möchte Sie bitten, sie zu stellen. Um Erläuterungen, Ergänzungen auf Französisch, auf Français aussi. Oder hat Jansing mal très bien français?
Haben Sie, vielen Dank für Ihren Vortrag. Als Nicht-Kunsthistoriker, ich hoffe, Sie verzeihen mir das, erlaube ich Ihnen eine Frage zum Kunstcharakter dieser Denkmäler zu stellen. Sie haben ja anfangs die These aufgestellt, dass Kunst, oder es vielmehr in Frageform formuliert, dass Kunst vielleicht nicht das probate Medium sei, um der Komplexität gerecht zu werden. Ich frage mich, ob Denkmäler nicht in dem Moment, auch wenn sie von Künstlern angefertigt worden sind, ihren eigentlichen Kunstcharakter einbüßen, weil sie ja instrumentalisiert werden für einen ganz konkreten Zusammenhang. Und Kunst sich ja eigentlich dadurch auszeichnet, dass sie Übertragbarkeit und gewissermaßen Zeitlosigkeit auch in sich trägt, wenn es gute Kunst ist.
Oh, da operieren Sie aber mit einem sehr stark wertegeprägten Kunstbegriff, den ich als Kunsthistoriker natürlich nicht unterstreichen kann, weil ich habe mich viel mit früher Neuzeit beschäftigt und auch das Schlüterschloss ist natürlich deutlich in einem ganz spezifischen politischen Anliegen gebaut. Also ich würde im Gegenteil sagen, eigentlich die größten Kunstwerke verdanken wir, wenn nicht vielleicht sogar der politischen Mission der Päpste und so weiter. Das heißt, eigentlich stand die immer im Dienste und in Reibung mit politischer Herrschaft. Das wäre an sich gar kein Widerspruch. Ich glaube, wir müssen mit Kunstgeschichte dann aufhören, wenn wir jede politisch funktionierende Kunst nicht mehr als Kunst, nicht? Das ist, ja.
Sondern dass die Kunst kann sich sehr wohl verselbstständigen. Denkmäler können sich auch verselbstständigen, wenn sie über ihre Zeit dann eines Tages hinausweisen.
Absolut. Es ist halt jetzt die Frage, und wie Sie sehen jetzt noch das Denkmal für die ermordeten Juden über uns gewissermaßen schweben. Richard Serra, der ja sicherlich einer der bedeutendsten abstrakten Bildhauer des 20. Jahrhunderts, war ja Anfang an diesem Prozess der Entwicklung mit beteiligt und er hat in einer relativ frühen Phase den Architekten Peter Eisenman alleine gelassen mit dem Projekt. Vielleicht gerade auch aus dem Grund, weil die Kompromisslosigkeit und Radikalität seines ersten Entwurfes, der weit über den Platz hinausgehen sollte, nicht mehr gewährleistet war. Vielleicht auch andere, da lässt sich drüber spekulieren. Es ist definitiv aber eine Frage, ob man Kunst nicht überfordert mit einem so komplexen historischen Zusammenhang? Was erzählt uns dieses Kunstwerk? Die Frage wird vielleicht gerade durch Künstler gestellt. Es gibt einen Künstler, der im Moment eine Website führt, die, da kommen wir wieder zu den Denkmalmanieren zurück, die Verhalten und Selfies von Besuchern des Holocaust Memorials zeigt, die darauf tanzen, die darauf grillen, die darauf in der Sonne liegen. Und man fragt sich, ist das opportun, ist das erlaubt? Nun hat Lea Roche, eine der Initiatoren des Denkmals, im letzten Moment versucht, einen Backenzahn eines KZ-Opfers unterzujubeln in dieses Denkmal und hätte dann aus dem Denkmal ein Kenotaph gemacht, eben kein Kenotaph mehr gemacht, sondern tatsächlich eine Grabstätte. Es ist es aber nicht. Das heißt, es handelt sich um ein politisches Denkmal im öffentlichen Raum, für die zunächst einmal eigentlich alle Kriterien des öffentlichen Raumes auch gelten müssten. Das heißt, man kann da im Prinzip sich bewegen und frei Meinungen artikulieren, wie man möchte. Es wurde diskutiert, ob es in die politische Bannmeile des Reichstags mit einbezogen wird. Dann wäre politische Meinungsäußerung da zumindest schwieriger. Hintergrund ist, dass man natürlich gerade diese neue Rechte und populistische Gegner dieses Gedenkens mit ihren Denkmal der Schande Plakaten nicht an diesem Ort sehen möchte. Das sind wir aber alles sozusagen in Fragen, die mit dem genuin Künstlerischen nichts zu tun haben. Das genuin Künstlerische birgt das Problem, wie übersetzen wir diese komplexe historische Situation in eine künstlerische Form. Richard Serra und Eisenmann haben versucht, über die Karte der Emotionalität zu spielen, also ein räumliches Dispositiv, durch das man sich bewegt und wo die Unsicherheit des Gehens zwischen diesen Stelen als etwas Bedrohliches empfunden wird, etwas Bedrückendes, was einem dem Betrachter, ja, jetzt fragt man, was macht das mit dem Betrachter? Nicht? Dass es nichts mit dem zu tun hat, was historisch passiert, ist ja völlig klar. Ich muss selber zugeben, manches, ich war sehr kritisch gegenüber diesem Entwurf, bin es nach wie vor. Es gibt aber Momente, wenn zum Beispiel Besuchergruppen vom Weiten kommen und in diese Gassen, in diesen Denkmal eintauchen und mit einem Mal weg sind, das zieht einem die Füße unterm Boden weg. Also es gibt tatsächlich starke Momente, wo ich mir vorstellen kann, dass die inszenierte Emotionalität einen Zugang zur Geschichte eröffnet für Menschen, die auf eine andere Weise da vielleicht nicht bekommen. Und das, da sind wir im künstlerischen Bereich, im genuin Formalen. Es bleibt die Skepsis, wie intelligibel diese Form von emotionaler, physischer Erfahrung ist. Erfahren wir dort wirklich etwas, was das Regime möglich gemacht hat? Lernen wir etwas über Ausgrenzungsmechanismen, Antisemitismus? Nein. Dafür musste dann in einem weiteren Schritt die sozusagen Dokumentationsstätte in das Denkmal implementiert werden. Nicht zuletzt, es ist ein Offenbarungseid, dass man der künstlerischen Form das in Gänze nicht zutraut.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich würde gerne wissen oder von Ihnen hören, ob man oder ob Sie uns sagen können, ob man da halt eben so Kontinuitäten oder Brüche findet im Umgang mit Denkmälern. Ich denke zum Beispiel, also weil Sie gezeigt, also das schöne Beispiel, das Sie gezeigt haben mit der Lenin-Statue, und ich denke an das Denkmal für Friedrich II., also der Reiter, wie die DDR damit umgegangen ist, also die dann halt erstmal nach Potsdam versetzt wurde und dann wieder zurückgeholt wurde. in den frühen 80er Jahren, glaube ich, nach Berlin, ob Sie da Parallelen ziehen können oder ob man da halt eben ganz klare Bruchlinien oder Kontinuitäten finden kann in diesem Umgang mit Denkmälern.
Ich glaube, man kann keine pauschalisierenden, einfachen Linien da auftun. Ich glaube, die Geschichte zeigt, dass man ganz deutlich jeden Einzelfall studieren muss, weil die visuelle Ähnlichkeit, so gerade wenn man sich mit diesen Ikonoklasmen beschäftigt, zeigt eigentlich immer mehr, der Einzelfall muss studiert werden, wer ist der Akteur, warum wird das passiert, und das ist natürlich mit der Wiederaufstellung Friedrichs des Großen genau das Gleiche, das schreibt sich ein in eine Nationalisierungsbestrebung der DDR, der späten DDR, die sozusagen sich diese Idee der Imagined Community Nation auch irgendwo noch appropriieren wollte. So, das ist, glaube ich, kann man kaum mit anderen Vorgängen in der Bundesrepublik Deutschland vergleichen, auch nicht in Frankfurt, aber es gibt natürlich bestimmte, die Wiederaufstellung des Kaiser Wilhelm am Deutschen Eck, oder es gibt bestimmte Wellenbewegungen vielleicht durchaus, die man da nehmen kann. So, was wir heutzutage eigentlich kaum noch haben, deswegen ist Dresden so erstaunlich, ist die Empörung gegenüber Avantgarde-Kunst im öffentlichen Raum, die die 60er, 70er Jahre gezeichnet haben, mit den ganzen Public-Art-Ausstellungen und so weiter. Ich glaube, das ist weitestgehend vorbei, dass man sich über diese Gegenstände aufgrund der simplen Form, die einem ungewöhnlich erscheint, empört. Das dazu.
An sich wollte ich fast die gleiche Frage stellen, insofern haben Sie die auch zu 90% beantwortet. Ich hätte zu der Frage auch andere Beispiele im Kopf gehabt, zum Beispiel in dem Punkt Eingraben, Ausgraben, was mit der Siegesallee passiert ist, wie die kaputten Statuen auch vergraben wurden nach dem Krieg, dann wieder ausgegraben in diesem sehr interessanten halb Museum angebracht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wo sie wieder verschwunden sind. Sie waren da in diesem Lapidarium am Kanal in einer sehr, sehr interessanten Lage. Aber vielleicht noch zum gleichen Thema die Frage der Temporalität. Was auch auffällt, ist in welchem Rhythmus, und vielleicht ist es ein Punkt, über den sich man Gedanken machen könnte, Die Schnelligkeit der Brüche in einer Stadt wie Berlin, die Tatsache, dass man zum Beispiel am Gebiet, was jetzt Topographie des Terrors ist, dass man eine richtige archäologische Arbeit unternehmen musste, um die ehemaligen Gestapo-Zellen zu finden. Also eine archäologische Arbeit, die man sonst in Jahrhunderten, Jahrtausenden denkt, hatte hier in Berlin nach ein paar Jahrzehnten stattzufinden. Also dieses Verhältnis ausgraben, eingraben in einer ganz besonderen Schnelligkeit.
Es kommt dahin erschwerend, glaube ich, auch die so eine bestimmte deutsche Nähe zu dem Irdischen oder dem Tellurischen vielleicht mit hinzu. Archäologie, würde man vielleicht als guter Foucauldianer sagen, ist in der Beziehung auch immer eine Metapher. Und ich glaube auch, diese erste Version der Topographie des Terrors, da hat dieses Ausgraben auch einen großen Teil der emotionalen Vermittlung mitgespielt. Es war gewissermaßen sogar überreizt, manches Mal die Idee, wir graben das jetzt wieder aus, was verschüttet war. Metaphern, die man auch mit Vorsicht genießen muss, denke ich. Ja. Die Denkmäler selber, jetzt gibt es eine ganz interessante vom Stadtmuseum Berlin organisierte Ausstellung dieser gesamten Denkmäler. Dafür ist der Lenin auch wieder ausgegraben worden in der Zitadelle Spandau, also sehr schön weit weg vom Herzen der Hauptstadt. Da findet man sozusagen das alte Lapidarium mit der Siegesallee und auch das Haupt des Lenins gebettet. Und sie sind da sozusagen in so einem sicheren Bereich. Aber das ist natürlich das Dispositiv des Museums als Ort der Geschichtspolitik und der Statue im öffentlichen Raum, muss man in einem Zusammenspiel, glaube ich, ganz genau tarieren und analysieren. Es ist immer noch was anderes, ob ich etwas wieder in den öffentlichen Zusammenhang reinstelle und damit sozusagen wieder bildaktiv der Öffentlichkeit aussetze, positiv wie negativ, weil man weiß ja gar nicht, deswegen Umgangsform mit den Denkmälern, es bleibt ja der öffentliche Raum immer noch ein Residuum der fröhlichen und auch extrem kreativen Kritik. Und das hat, glaube ich, die Denkmalgeschichte auch in Berlin, also ich habe das für das 19. Jahrhundert mal ein bisschen untersucht, immer so gehandhabt, nicht so wie ein Denkmal aufgestellt war, kamen Karikaturen und Ironisierungen daran. Und das ist ja auch so, Politik, die sich ausstellt, setzt sich auch aus und macht sich sozusagen damit auch kritikfähig. Kritisier mal.
Dann eine Zusatzfrage, die Sie auch teilweise beantwortet haben. Die Frage, ab wann auch etwas Diskursives notwendig wird. Ich denke zum Beispiel an das Denkmal am Hausvogteiplatz mit den Spiegeln, die eine Mischung darstellen von Kunst im Raum und von einem Diskurs, der als notwendig empfunden wurde, um da zu erklären, warum es hier steht und was es bedeutet. Oder beim umgeschmissenen Tisch am Koppenplatz ist da das Kunstobjekt etwas, was den Blickfang, also mit der Funktion eines Blickfangs, damit man anschließend auch lesen kann, wie ist da der Zusammenhang zu verstehen zwischen dem Objekt und Diskurs und Text.
Die spannenderen Positionen nehmen das ja auf oder machen das genuin. Nicht, wir dürfen nicht so eine Dichotomie aufmachen zwischen Stadtmöbel einerseits, nicht, das dann irgendwie schön aussieht, dahingestellt ist, und einem Kunstwerk und einem Diskurs. Bei dem Denkmal für die ermordeten Juden gab es ja den Vorschlag von Jochen Gerz und andere diskursivere, nicht, wo sozusagen der Betrachter oder die Besucher wären mit einbezogen worden. Man hätte die Frage gestellt, wie konnte das passieren? Und dann wären die Antworten von allen, die da hinkommen, das eigentliche Denkmal gewesen. Nicht? Auch eine sehr, meiner Meinung nach, schwierige, schmerzhafte, aber intelligente Art und Weise, die Funktion des Denkmals, Historisches in die Gegenwart zu transferieren, wirklich auch zum Thema zu machen. Und das haben viele dieser aktuellen Positionen sich, glaube ich, als Merkmal oder als Kriterium gesetzt. Und das sind, denke ich, wenn wir überhaupt zu einer Art Kunstkritik dieser Werke kommen, ist sicherlich ein Qualitätskriterium solcher Arbeiten, die gezielt einen Diskurs auch mit den Besuchern und auch der Diversität derer, die das Denkmal dann nutzen, als sozusagen in den Prozess der Monumentalisierung mit einbeziehen, weil wir eben, glaube ich, nicht mehr in einem Zeitalter sind, wo man irgendetwas in Bronze gemeißelt hinstellt. Gegossen, in Bronze gegossen, in Stein gemeißelt.
Keine andere Frage mehr. Gibt es denn in der Zeit? Oder wollen wir noch ein bisschen uns Zeit lassen? Noch ein bisschen Zeit lassen? Oder? Nein, dann gehen wir über zu. Vielen Dank nochmal, es war spannend und wir sind auch auf die schriftliche Version sehr gespannt. Dankeschön. Sie bitten, haben Sie auch.
Ich ziehe das mal hier raus. Das ist
ein Apple, das wird natürlich Chaos.
Warum denn? Ja.
Mal gucken, kann ich blättern?
Wie Vorurteile.
Ja, alles klar.
So, es geht weiter auf Deutsch.
Jawohl.
Und wir freuen uns, Krein Thijs bei uns zu haben, der aus den Niederlanden kommt und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschland-Institut Amsterdam. Gut ausgesprochen?
Ja.
Gut, danke. Seine Forschungsinteresse sind zunächst einmal deutsch-niederländische Geschichte im 20. Jahrhundert, Erfahrungen, Erinnerungen von Wehrmachtssoldaten in besetzten Gebieten, Niederlanden, aber die Geschichte Berlins. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Sie hier bei uns sind. Und wir freuen uns sehr, weil Sie unter anderem unter den Veröffentlichungen ein Buch geschrieben haben, Drei Geschichten, eine Stadt, die Berliner Stadtjubiläen 1937, 1987. Und hier, ich nenne nur diese Publikation, aber das führt uns direkt zu Ihrem Thema heute, politische Feierkonkurrenz im Jahre 87, die doppelte 750-Jahr-Feier in Ost- und West-Berlin.
Dankeschön. Ja, stimmt. Vielen Dank für die Einladung nach Paris. Ich möchte in der Tat heute ein sehr besonderes Fallbeispiel aus der geteilten Stadtgeschichte vorstellen, wo die bekannte Berliner Systemkonkurrenz in eine auffällige Feierkonkurrenz mündete. Es geht ja im 20. Jahrhundert, wie Sie alle wissen, um das Ringen dreier politische Ordnungen, des Faschismus, Nationalsozialismus, des Kommunismus und der freiheitlichen Demokratie. Jeder dieser Systeme schuf sich sein eigenes Berlin. Und mehr oder weniger zufällig inszenierte auch jedes dieser Systeme sein eigenes Berliner Geburtstagsfest. Das erste Mal 1937 mit der 700-Jahr-Feier der nationalsozialistischen Reichshauptstadt. Und dann, 50 Jahre später, 1987, als Berlin geteilt war, eine zweifach begangene 750-Jahr-Feier in der Hauptstadt der DDR und in West-Berlin. Davon werde ich Ihnen im Folgenden berichten und dabei insbesondere auf die merkwürdige Situation im Jahre 1987 eingehen, als der Berliner Bär auf zwei Feste zugleich tanzte. Ich muss aber auch kurz auf 37 eingehen und unseren zeitlichen Rahmen sprengen, weil dieses Erbe natürlich 50 Jahre später eine große Rolle spielte. Wegen der Systemkonkurrenz waren natürlich die Jubiläen von 37 und 87 mehr als nur fröhliche Volksfeste mit Berliner Bären und geschmückten Straßen. Stets begriffen die jeweilige Stadtverwaltungen die Feiern als höchst politisch und das zu Recht. Gerade im scheinbar unpolitischen Gewand einer Geburtstagsfeier ließen sich politische Werte vermitteln, wie emotionale Bindungen, Freund-Feind-Bilder, Gemeinschaftserfahrungen und die Verortung in der Zeit, in der Geschichte. Die Berlin-Inszenierungen konnten kaum unterschiedlicher ausfallen als in der Hauptstadt der DDR, in der Hauptstadt des Dritten Reiches und in West-Berlin. Und gerade das machte etwaige Ähnlichkeiten immer wieder so brisant. Und noch eine Vorbemerkung zum Feieranlass. Von Berlin gibt es keine Gründungsurkunde oder ein Stiftungsdatum. Der Feieranlass ist also etwas arbiträr. 1237 ist die urkundliche Ersterwähnung der Stadt. Diskussionen über ein Stadtjubiläum sind aber schon aus den 20er Jahren überliefert. Damals gingen die Archivare von 1230 oder 1231 als Gründungsjahr Berlin aus. Aber der Oberbürgermeister lehnte damals, 1929, die Idee einer 700-Jahr-Feier ab. Ein festes Gründungsdatum sei nicht überliefert und darüber hinaus meinte er, dass, und das ist ein Zitat, dass die gegenwärtigen Zeitverhältnisse für die Abhaltung prunkvoller Feste doch wohl nicht geeignet waren. Und noch expliziter, politische Gründe kämen für eine derartige Feier ebenfalls nicht in Frage. Das hieß, 1929 verzichtete das demokratische Berlin auf ein Geburtstagsfest. 8 Jahre später, 1937, sah das ganz anders aus. Der nationalsozialistische Kommunalpolitiker Julius Lippert festigte Ende 1936 seine lang erzählte Herrschaft über die Stadtverwaltung, die er seit 1933 im Nazi-Sinne gesäubert hatte. Er wurde nun Stadtpräsident und Oberbürgermeister und in dieser Rolle hatte dieser Lippert viele Gründe für ein prunkvolles Fest, mit dem er sich selbst und sein neues Amt inszenieren konnte. Und so aktivierte Lippert die alte Idee einer 700-Jahr-Feier und legte sie für den Sommer 1937 fest. Damit begründeten die Berliner Nazis eine bis heute wahrende Tradition. Folgerichtig wurde 1987 und etwas bescheidener 2012 erneut gefeiert, die 775-Jahr-Feier vor einigen Jahren. Also, die ersten, die den Geburtstag der Stadt überhaupt begingen, waren die Berliner Nationalsozialisten. Ihr 700-Jahr-Feier war 1937 eine lokale Veranstaltung. Das Stadtfest sollte die Gemeinschaft und Heimatliebe der Berliner festigen und die Stadt in das Dritte Reich eingliedern. Das Programm dauerte eine Woche im Sommer und umfasste neben dem Festzug ein Festspiel im Olympiastadion, eine Freiluftausstellung und ein Blumenkorso. Das alles wurde zwar mit sehr viel nationalsozialistischem Pathos aufgeladen, bewegte sich aber im Rahmen, durchaus im Rahmen, was üblich war für Stadtfesten in der Zeit. Berlins 700-Jahr-Feier war nicht mehr und nicht weniger als ein Heimatfest. Lippert ließ sich feiern und ordnete seine Stadt und, ihre Bevölkerung ostentativ in das Dritte Reich ein. Ich bin überzeugt, verkündete er, dass alle Berliner Volksgenossen heute stolz auf ihre Heimatstadt sind und mich im Zeichen der 700-Jahr-Feier darin unterstützen werden, eine Volksgemeinschaft zu schaffen, die in vorderster Reihe in dem Kampf um Deutschlands Größe steht. Ende Zitat. Und in der Tat beteiligten sich die Berliner rege am Fest. Sie säumten in großer Zahl die Straßen beim Festzug und schmückten ihre Fenster und nahmen am Blumenkorso teil. Die Parteigrößen zeigten wenig Interesse an dem lokalen Ereignis. Hitler blieb dem Jubiläum fern. und der populäre Berliner Gauleiter Joseph Goebbels nahm als Ehrengast nur einen Tag daran teil. In seiner Festrede blickte er auf die Kampfzeit nach 1926 zurück, grenzte das Dritte Reich von der krisengeschüttelten Zeit der Republik ab und stellte fest, Zitat, es ist uns gelungen, in knapp 10 Jahren aus dieser nach Moskau einst rötesten Stadt der Welt wieder eine wahrhaft deutsche Stadt zu machen. Ende Zitat. Anschließend amüsierte er sich bei dem großen Festumzug hier rechts im Bild und in seinen Tagebüchern aber spottete er. Lippert habe gar kein Format für Berlin, schrieb Goebbels, und seine 700-Jahr-Feier sei ein wahrer Witz. Goebbels noch weiter, Berlin hat sich zum 700-Jahr-Fest geschmückt, sehr pompös, aber wenig geschmackvoll. Typisch Lippert. Ende Zitat. Anders als der Festzug durch die Stadt war das historische Festspiel im Olympiastadion ein Musterbeispiel nationalsozialistischer Massenchoreografie. Hier wurde die Stadtgeschichte szenisch umgesetzt, mit Trompetenfanfaren, Glockengeläuten und Scheinwerfern im dunklen Stadion. Das Programmheft verkündete, quote, das Festspiel ist ein Spiel des Volkes für das Volk. Zehntausende spielen für Hunderttausende. Mögen es alle zusammenschließen zu einer wahrhaft freudig bewegten und festlich erhobenen Gemeinschaft. End quote. Und das zeigt erneut, dass das Jubiläum oder die Jubiläen untrennbar zur politischen Geschichte Berlins dazugehören. Sie machten durch Festzüge und Ausstellungen die Gemeinschaft erfahrbar, den Stadtkörper gleichsam sichtbar. Ob und wiefern die Bevölkerung diese Sinn- und Identifikationsangebote auch tatsächlich annahm, steht auf einem anderen Blatt. Diese Frage ist vor 1937 schwieriger zu beantworten, denn das Fest war kleiner als für das Jahr 1987. Ein halbes Jahrhundert später war Berlin eine geteilte Stadt. 1987 war ein Ende der Teilung noch nicht absehbar. Rückblickend vielleicht schon, aber zeitgenössisch auf gar keinen Fall. Und so standen sich beide Stadthälften zum Jubiläum in voller Ausprägung gegenüber. Im Osten kam das anstehende Jubiläum um 1980 schon auf die Agenda und wurde sofort als Staatsereignis angestuft. Politbüromitglied Kurt Hager erklärte 1981, das Jubiläum könne erstens einen wesentlichen Beitrag bei der Festigung der sozialistischen Heimat und Nationalbewusstseins der Bürger der DDR leisten. Zweitens, und das sind Zitate, wie Sie verstehen, zweitens das internationale Ansehen Berlins als sozialistische Metropole stärken und schließlich imperialistische Konzeptionen von einer Gesamt-Berliner Geschichte bzw. vom Offenhalten der deutschen Frage wirksam zerschlagen helfen. Das Fest bekam direkt staatspolitischen Rang, anders als im Dritten Reich. Damit war eines von vornherein klar, man würde 87 auf gar keinen Fall mit West-Berlin zusammen feiern. Als das Fest dann gefeiert wurde, 1937, war die DDR längst in eine Phase der Stagnation geraten. In erster Linie wirtschaftlich, aber auch politisch. Aber die 750-Jahr-Feier hatte dennoch gewaltige Dimensionen angenommen, zusätzlich angetrieben von der direkten Konferenz mit West-Berlin. Das spiegelte sich besonders im Wohnungsbau und in der Pflege des Stadtbildes. Die DDR ging plötzlich historisch. Am Platz der Akademie, heute Gendarmenmarkt, der lange eine imposante Ruinenlandschaft gewesen war, wurde zwischen 1978 und 87 das Schauspielhaus und der französische Dom und der deutsche Dom wieder aufgebaut. Ebenso überraschend war die Wiedererstehung des Nikolaiviertels, Berlins Geburtsstätte. Sie stattete Ost-Berlin mit einer historischen Kulisse aus, die im Realsozialismus durchaus spektakulär war. Und sie unterstrich zudem, dass die Wurzeln der Stadt diesseits der Mauer lagen und nicht drüben, in West-Berlin. Das Volk spottete über Honey's Disney World bei diesen Vorstellungen. Das Festprogramm dauerte das ganze Jahr. Es gab internationale Konferenzen, Jahrmärkte, Bücher, Ausstellungen, Konzerte, Volksfeste und gute Versorgung. Der Geburtstag selbst wurde mit einem Staatsakt im Palast der Republik gefeiert. Hier malte Honecker schöne Wunschbilder über die Mauerstadt und spürte, Zitat, wie kraftvoll der Puls des Lebens in unserem Lande schlägt. Berlin, die Stadt des Friedens, erweist sich als weltoffener Ort der Begegnung, des Dialogs und der Zusammenarbeit. als Anziehungspunkt für namhafte Künstler und Ensembles der internationalen Kultur. So Honecker. Unbestrittener Höhepunkt war der große historische Festzug, der am 4. Juli bei strahlendem Sonnenschein durch die Hauptstadt rollte. Im Vergleich zu 1937 war die Strecke zwar kurz, aber die Zahl der Mitwirkenden mit 40.000 Menschen fast 10-mal so hoch. Der Zug umfasste 291 Bildfolgen und dauerte volle 5 Stunden. Es kostete aber der kriselnde DDR erhebliche Energien, um dieses Wagnis störungsfrei über die Bühne zu bringen. Der Platz um die Haupttribüne war weiträumig abgeriegelt und mit ausgewähltem Publikum besetzt. Die Beamten der Staatssicherheit befanden sich im Großeinsatz. Doch der Tag wurde tatsächlich ein großer Erfolg. Der Festzug überraschte Freund und Feind mit seiner ideenreichen Ausstattung. Ganz anders als die üblichen sozialistischen Aufmärsche verströmte er Lockerheit und echte Volksfeststimmung. Darüber waren sich alle einig, westdeutschen Journalisten und die eigenen Informanten der Staatssicherheit. Der Festzug sparte auch die sensiblen Kapitel der Ostberliner Geschichte nicht aus. Das galt beispielsweise für die Befreiung 1945 durch die Rote Armee. Befreiung, die viele ältere Berliner und vor allen Dingen Berlinerinnen mit schrecklichen Erfahrungen verbanden. Und sogar die Berliner Mauer kam im Festzug vor. In der Bildfolge 13. August, wir schützen zuverlässig die Grenzen der Republik und den Frieden. Ein Thema der Nachkriegsgeschichte fehlte in Ostberlin allerdings völlig, und das war Westberlin. Weder in Geschichtsdarstellungen noch im Fest wurde auf die Entwicklung im Westteil eingegangen. Die Berliner Stadtgeschichte verengte sich ab 1949 auf dem Gründungsjahr der DDR, auf die östliche Hälfte der Stadt. Alles in allem durchaus spektakulär, was Ostberlin auf die Beine brachte. Doch die mühsam aufrechterhaltene Fassade zeigte vor allem im Rückblick bereits viele Risse. Gorbatschow kam nach Berlin und wurde besonders laut bejubelt, während die offiziellen Beziehungen mit der SED-Führung bereits sehr abgekühlt waren. Kurt Hager degradierte die Perestroika zum Tapetenwechsel. Und Demonstranten zeigten bei den offiziellen 1. Mai-Kundgebungen zahlreiche Gorbatschow-Bilder. Auch bei manchen Festveranstaltungen wurde die Opposition sichtbar. Zu Pfingsten kam es bei den Westberliner Rockkonzerten an der Mauer zu Unruhen in Ostberlin. Darauf komme ich noch zurück, gestern wurde auch schon davon gesprochen. Ende Juni fand in Berlin ein kritischer Kirchentag von unten statt, wo öffentlich über Glasnost und Perestroika debattiert wurde. Zudem setzte die alternative Szene der Staatspropaganda eigene Berlin-Bilder entgegen. So initiierten der Fotograf Harald Hauswald und der Autor Lutz Rathenow in der Umweltbibliothek erstmals ihre Fotoausstellung Ostberlin, die andere Seite einer Stadt. Sehr bekannt geworden. Und ihr Projekt war auch gegen das Jubiläum gerichtet und dokumentierte Aussteiger, Alltag, Jugendkulturen der Hauptstadt und wurde über die DDR hinaus bekannt. Hauswalds Bilder wurden auch im Westen publiziert, unter anderem in der populären Zeitschrift Geo, die 1986 mit einer Sonderausgabe zu den Szenen in West- und Ostberlin herauskam. So war der hohe Rang, der dem Fest staatlicherseits zuerkannt wurde, auch eine Belastung. Denn dadurch blieb eigentlich wenig Raum für die Betonung einer eigenständigen Berliner Identität. Wir haben gestern bei der Einführung bereits über diese Spannung gesprochen zwischen nationaler und städtischen Identität. Das sieht man im Osten sehr deutlich. Überall stieg in der DDR zudem der Ärger auf die Hauptstadt, die so offensichtlich bevorzugt würde. Über Berlin zu lästern wurde 1987 in der DDR-Region fast zu einer patriotischen Bürgerpflicht. Es gab Sprüche und Witze ohne Ende. Für Berlin das Beste, für die Republik die Reste. Kann man ohne Ekel bis 1000 zählen? Nein, man muss an die 750 vorbei. Das Versorgungsproblem im Sozialismus ist gelöst. Wir schaffen einfach alles nach Berlin und dort holt sich jeder ab, was er braucht. Bauarbeiter aus der gesamten Republik wurden nach Berlin beordert, um die Hauptstadt auszuputzen, während zu Hause die Innenstädte weiter zerfielen. Und so kam es, dass in Berlin Zementlaster aus Thüringen mit Losungen wie 1026 Jahre Halle herumfuhren. Oder Autoaufkleber wie 781 Jahre Dresden oder 821 Jahre Leipzig. Und alles das wurde dann vom Staat heuchlerisch zu einem Zeichen sozialistischer Heimatliebe umgedeutet. Und nicht selten endete der Berlin-Hass in Vandalismus. Mehrfach wurden im Umland Berliner Autos beschädigt oder mit Farbe beschmiert. Hier Arsche 750. Und das alles wurde natürlich hungrig von westlichen Medien aufgegriffen. So mischte sich die Berlin-Feierei mit allerlei alltäglichen Themen des Spätsozialismus. Und das war im Westen im Grunde gar nicht anders. Kommen wir zu West-Berlin. Mitte der 80er Jahren war West-Berlin einer der merkwürdigsten Orte Europas. Und ich, wir haben gestern auch davon gesprochen, ich trage sehr gerne bei, an diese Nostalgiewelle, die 80er West-Berliner Jahre wieder ins Zentrum zu stellen. Blicken wir da mal kurz genauer hin. Seit fast 40 Jahren hatte die halbe Metropole nun schon überlebt. Eingemauert und doch frei. Eine Enklave in feindlichem Land. Durch das Berlin-Abkommen 1971 hatte sich ihre exponierte geografische Lage zwar inzwischen stabilisiert, doch das warf im Grunde die Frage auf, wozu war West-Berlin eigentlich noch da? Seit 1981 gab es viele Krisen in der Stadt und in der Stadtverwaltung. Zunehmend schien Berlins neue Aufgabe darin zu liegen, innerhalb der Bundesrepublik neue alternative Strömungen zu integrieren. Als faszinierender, aber inzwischen ungefährlicher Grenzraum zog die Halbstadt nicht nur bundesdeutsche Wehrdienstverweigerer, sondern auch Studenten, Künstler und Abenteurer aus der gesamten westlichen Welt an. Sie lebten auf ihrer Insel in einer leicht überheblichen Distanzierung, sowohl vom weit entfernten Westdeutschland mit seinen spießigen Berlin-Besuchern und seinem provinziellen Kanzler, als auch von der ungeliebten DDR, die sie hauptsächlich in Gestalt ihrer launischen Grenzbeamten begegneten, im gespenstischen Transitverkehr. In Berlin tickten die Uhren eben anders. Nationale Identität, Wiedervereinigungsgebot und Hauptstadtambition waren für weite Teile der jüngeren Generation Begriffe aus einer anderen Welt. Auch wenn, und das soll betont werden, wenn das konservative CDU Berlin nunmehr die Stadt regierte, erst mit Richard von Weizsäcker, dann mit Eberhard Diepken. Der 750. Geburtstag war für West-Berlin zunächst ein schwieriges Datum. Es gab wenig Anlass für stolze Selbstinszenierungen. Die Altstadt lag hinter der Mauer. Und zudem wurde im Abgeordnetenhaus in Schöneberg nachdrücklich Vergleiche angestellt. Dort hieß es, wir wollen nicht, dass eine Feier per Dekret stattfindet, etwa wie jene, die jetzt mit militärischem Pomp in Ost-Berlin vorbereitet wird. Ursprünglich hatte man auf gemeinsame Veranstaltungen mit dem Osten gehofft, um die Zusammengehörigkeit beider Teile zu unterstreichen. Mit einem getrennt doppelten Jubiläum, so die Abgeordneten, ganz richtig, würde sich Berlin mehr oder weniger der Lächerlichkeit der Weltöffentlichkeit aussetzen. Doch Ende 85 zerschlugen sich alle Hoffnungen. Ost-Berlin zog sein eigenes Staatsfest auf und blendete, wie es ertönte, das Vorstadtgebiet aus, für das sich der Senat 1948 freiwillig entschieden habe. So musste West-Berlin alleine die Einheit der Stadt vor Augen führen. Und das Programmbuch verkündete, das Geschichtsfest wird doppelt begangen, aber gemeinsam gesehen. Und es wies ganz bewusst auch auf die Ost-Berliner Festveranstaltung hin. Und so feierte West-Berlin vor den Toren der Stadt, wie man sagte. Die doppeldeutige Formel bezeichnete historisch die Gegend entlang der früheren Stadtgrenze zwischen Brandenburger Tor, Potsdamer Tor, Halleschem Tor und so weiter. Und hier verlief jetzt aber die Berliner Mauer. Und so war die Festchoreografie vor den Toren 87 durchaus auch politisch gemeint, mit Blick auf Ost-Berlin. Ohnehin entdeckte West-Berlin in den 80er Jahren die lange vernachlässigte Mitte der alten Reichshauptstadt neu. 87 gab es hier eine Reihe von Renovierungsprojekten, beispielsweise der Hamburger Bahnhof, der Martin-Gropius-Bau, die Kongresshalle. Im geplanten Filmmuseum im Hotel Esplanade gab es eine erste Ausstellung. Am Potsdamer Platz im Kino lief Wim Wenders »Der Himmel über Berlin«, eine Hommage an dem ehemaligen und verschwundenen Potsdamer Platz. Am Kulturforum wurde die Philharmonie erweitert um den Kammermusiksaal und eine Probestrecke für die futuristische Magnetbahn installiert. Auch die Gründung eines deutschen historischen Museums passte zu dieser Strategie, die Mitte wiederzubeleben. Seinen Sitz sollte das Museum gegenüber dem Reichstag haben, in leeren Spreebogen. Hier rechts die Grundsteinlegung, also im leeren Spreebogen. Hier fand auch in dieser Mitte die große Jubiläumsausstellung Berlin-Berlin statt, 1987, im Gropiusbau, wo West-Berlin seine stolze Metropolengeschichte inszenierte. Die Besucher sollten die dynamische Geschichte der Großstadt sinnlich erfahren. Beispielhaft dafür stand die Inszenierung im Großen Lichthof, die unter dem Titel »Die schnellste Stadt der Welt« die verlorene Metropole der Weimarer Republik vor Augen führte. Dazu gehörten auch die Schattenseiten der Berliner Geschichte, die hier sowieso präsent waren. Der Haupteingang, der Martin-Gropius-Bau, wurde von der Berliner Mauer versperrt. Und nebenan lag das Brachgelände des ehemaligen Reichssicherheitshauptamts, Hauptsitz der SS. Und auf Betreiben von Bürgerinitiativen wurde die Geschichte dieses Gestapo-Gelandes 1987 erstmal in einer Begleitausstellung aufgearbeitet. Das ist der Ursprung des heutigen Topografie des Terrors, von dem wir eben schon sprachen. Und um die Dialog schon mal aufzunehmen, diese Geschichte am Ort, diese Verortung von Geschichte an Plätzen, auch in der Erde mit Graben, das ist eine Bewegung, die in den 80er Jahren angefangen hat, nicht erst nach Mauerfall. Man könnte sogar noch radikaler argumentieren und sagen, das, was Berlin in den 90er Jahren alles gebaut hat, waren eigentlich die Träume und Idealvorstellungen, die Erfindungen der 80er und haben in der Hinsicht gar nicht so viel mit Ostberlin zu tun. Und das könnte man diskutieren. Wie Gorbatschow im Osten, so kamen die westlichen Alliierten zum Geburtstag nach Westberlin. François Mitterrand, Queen Elizabeth, hier in Gelb auf Flugfeld Gatow, und schließlich Ronald Reagan. Nach der amerikanischen Geburtstagsparty am Flughafen Tempelhof hielt Reagan dann seine berühmte Rede vor dem Brandenburger Tor zum Jubiläum. Also mit allen solchen Projekten, Bauprojekten, Staatsbesuchen, Ausstellungen hatte West-Berlin auch sein Jubiläumsfest mehr oder weniger beisammen. Allerdings musste für die zentralen Festveranstaltungen das Büro 750 noch Konzepte entwickeln. Die Nazi-Feier hatte eine Reihe von traditionellen Festformen diskreditiert. Und das galt an allererster Stelle für den Festzug. Bereits in den ersten Ideenskizzen wurden festgehalten, dass alle Peinlichkeiten mit historisierenden Aufzügen und einer dazu nötigen Massenregie zu vermeiden seien. Auch große historische Aufführungen im Olympiastadion waren nicht wiederholbar. Volksfeste sollte es 87 aber auch geben. West-Berlin verwandte viel Energie darauf, neue Festformen zu erfinden. Und das gelang zuallererst mit dem Wasserkorso. Ein Festzug auf dem Wasser, zu dem historische Schiffe aus ganz Westeuropa eingeladen wurden. So konnte man den gefürchteten Gleichschritt vermeiden und sich zugleich als weltoffen präsentieren. Kein Jubiläum ohne Festzug, erklärten die Veranstalter. Doch diesmal muss nicht marschiert werden, denn der Umzug findet auf dem Wasser statt, auf den Kanälen, den Havelseen und natürlich auf der Spree, die über eine Stadt 750 Jahren in ihrem alten Bett durchfließt. Ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsfestes wurden die multimedialen Inszenierungen an der Siegesäule. Die Sternstunden. Sie präsentierten im August eine Theater- und Musikrevue zur Geschichte Berlins. Auch das war als demokratische Variante des Stadtfestes gedacht. Statt des Olympiastadions wählte Berlin einen öffentlichen Park, Tiergarten, und organisierte hier eine Show nicht auf Basis von Massenchoreografien, sondern mit Einzelauftritten und technischen Projektionen. Rückblickend erklärte der Kultursenator emphatisch, dass die Sternstunden die 700-Jahr-Feier aufgehoben hätten. West-Berlin habe bewiesen, Zitat, dass auch eine offene, demokratische Gesellschaft den großen Raum kulturell in Besitz nehmen kann und ihn nicht immer der Erinnerung an gleichgeschaltete Kolonnen einer unseligen Vergangenheit überantworten muss. Die Siegessäule sei in eine Friedenssäule umgewandelt worden. Dennoch gab es auch in West-Berlin viel Kritik und am Ende auch Gewalt. Im Laufe des Feierjahres wurde der nicht ablassende Strom an Festveranstaltungen, Reden, Empfänge und Ausstellungen von wachsendem Spott und Zynismus begleitet, zumal es in Kreuzberg im Mai und Juni schwere Krawalle gegeben hatte, die durchaus von der dauernden politischen Selbstdarstellung beflügelt wurden, zum Beispiel zum 1. Mai. Parole wie 750 Jahre, es reicht, zierten Wände und Fassaden. Im Oktober nahmen Kritiker mit einer satirisch-karnevalistischen Antiparade den Kurfürstendamm in Besitz. Also doch ein Festzug, aber von den Kritikern. Und so überwog im Herbst die Ernüchterung. Das Jubiläum war ein wenig zu groß geraten und hatte nicht, wie erhofft, zu klaren Fortschritten im innerstädtischen Verhältnis zwischen Ost- und West-Berlin geführt. Oder vielleicht doch. Ich komme zu meinem letzten Abschnitt. So sorgfältig die Jubiläumsfeiern auch geplant und vorbereitet waren, gab es 87 doch viele unerwartete und spontane Ereignisse. Als besonders unberechenbar erwies sich der direkte Austausch zwischen Ost- und West-Berlin. Immer wieder kam es auf den verschiedensten Kommunikationswegen zu solchen Interaktionen. Sie wurden oft als Klopfzeichen an der Mauer bezeichnet. Natürlich ging die Initiative dazu häufiger von West-Berlin aus, das zum Geburtstag ja stets das Gemeinsame betonen wollte. Aber auch Ost-Berlin, auch aus Ost-Berlin kamen Signale, vom Staat wie auch von der Bevölkerung. Paradigmatisch dafür stehen die bereits erwähnten Rockkonzerte am Reichstag samt Mauerschlacht im Osten. Konzerte an der Mauer hatte es öfter gegeben und die Westberliner Veranstalter sorgten ganz bewusst für die Beschallung von Ost-Berlin. So auch am Pfingstwochenende 1987, als das dreitägige Concert for Berlin stattfand mit David Bowie, The New Model Army, Neil Young, The Eurythmics und Genesis. Doch diesmal waren die Auswirkungen verblüffend. Während sich etwa 60.000 zahlende Westberliner auf ein entspanntes Open Air freuten, stieg drüben unter den Linden die Spannung an. Die DDR-Jugend war bestens über das Festival informiert und versammelte sich am Sonnabend in einige hundert Fans so nah am Brandenburger Tor wie möglich, um David Bowie zu hören. Dieser begrüßte sogar auf Deutsch seine Freunde auf der anderen Seite der Mauer, wie er sagte. Die Volkspolizei war darauf überhaupt nicht vorbereitet und drängte die Menge zurück. Diese reagierte empört mit Sprechchoren. Das sprach sich herum und am nächsten Sonntag war die Ostberliner Fanschar schon auf 2000 Menschen angewachsen. Die DDR-Sicherheitsapparate mischten nun Zivilbeamten unter die Fans, um die Rädelsführer ausfindig zu machen und die Menge zu zügeln. Aber so richtig gelang das nicht. Beim Auftritt der Eurythmics kam es zu schweren Auseinandersetzungen. Die Rockfans riefen: Wir wollen Gorbatschow! Und dann sogar: Die Mauer muss weg! Und am folgenden Montagabend fanden sich noch einmal deutlich mehr Menschen ein. Das Brandenburger Tor war jetzt allerdings im Osten so weiträumig abgesperrt, dass das Konzert der Gruppe Genesis kaum noch zu hören war. Und nun eskalierte die Situation. Die Jugendlichen riefen: Bullen raus! Die Mauer muss weg! Und aber auch: Kreuzberg ist überall. Und Kreuzberger Nächte sind lang. Eine Anspielung auf die andere Situation in der anderen Teil der Stadt, wo es im Mai, wie die Ostberliner Szene sehr wohl wusste, schwere Krawallen gegeben hatte. Nun flogen Flaschen und Gummiknüppel, die Staatsorgane schritten mit brutaler Gewalt ein und nahmen etwa 120 Menschen fest. Eine solche Straßenschlacht zwischen Volkspolizei und Jugendlichen war in der DDR völlig ungewöhnlich. Die Westmedien berichteten ausführlich davon, nicht zuletzt, weil sich verschiedene Westreporter begierig auf diese Story im Ostberliner Publikum hatten und ebenfalls von den Stasi-Mitarbeitern schikaniert wurden. Das Fernsehen war also live dabei und so bekam Deutschland zu 750-Jahr-Feiern auch das hässliche Gesicht Ostberlins zu sehen. Diese Mauerschlacht zum Westberliner Rockkonzert war noch in aller Munde, als einige Tage später Ronald Reagan anreiste. Seine große Rede am 12. Juni gehörte zu den sorgfältig geplanten und inszenierten Klopfzeichen an die Mauer. Vor allem die Wahl des Ortes, diese telegene Kulisse mit Blick auf Ostberlin, erwies sich als genial. Diesmal war der westliche Bereich vor dem Brandenburger Tor weiträumig abgesperrt, denn es war schon tagelang unruhig in Westberlin. Demonstrationen fanden in der City West statt. Die Autonomen wurden mit Straßensperren in Kreuzberg abgeschnitten und vor der Bühne hatte man ein ausgewähltes Publikum versammelt, darunter viele Berliner Amerikaner und auch sogenannte Stabilisatoren, die Störer sofort einkapseln konnten. Und die Taz verglich hämisch die Stabis hier mit den Stasis drüben. Nur vom Erzfeind, die doch direkt im Rücken des US-Präsidenten an der Mauer stand, schien man keine böse Überraschungen zu erwarten. Die DDR-Organe verfolgten das Treiben vor ihrem Brandenburger Tor mit Argusaugen. Und wie erwartet richtete sich Reagan in seiner Ansprache mehrfach an die Ostberliner hinter ihm. Es gibt nur ein Berlin, sagte er auf Deutsch. Aber das haben wir vergessen, denn über Ostberlin hinaus adressierte er seinen berühmten Appell an Moskau. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Open this gate. Reagans Besuch rief in Westberlin neben Zustimmung auch viel Kritik hervor, denn der amerikanische Präsident galt als kalter Krieger. Und so konnte es dazu kommen, dass die Demonstranten beiderseits der Mauer die herrschende Ordnung mit Gorbi, Gorbi-Rufen herausforderten. Auch wenn ihre Situation in Ost- und Westberlin eigentlich unterschiedlicher kaum sein konnte. In Westberlin eskalierten die Demos 1987 nach inzwischen bekanntem Muster. Und auch hier gab es Echo-Effekte. Demonstranten, die stundenlang vor dem Kaufhaus des Westens eingekesselt waren, riefen in Richtung der Polizeikette, die Mauer muss weg. Und so verflochten sich gar die Protestkulturen über die Mauer hinweg. Am Ende, also 1987, gab es überall, Ost wie West, Übermüdung und Skepsis. Man hatte die ewige Selbstfeier satt. Mit einigem Unbehagen blickte West-Berlin jetzt auf das Jahr 1988, denn dann sollte die Insel zu allem Überfluss auch noch Europas Kulturhauptstadt werden. Im Volksmund die 751-Jahr-Feier. Versuchte die Inselstadt ihre Sinnkrise mit großen Festivals zu überdecken? So kommentierte es etwa das Berliner Volksblatt und schaute Ende 1987 tapfer in die Zukunft. 1987 Jubiläum, 1988 Kulturhauptstadt. Für 1989 wird noch ein Anlass zu feiern gesucht.
Sehr schön.
Danke sehr.
Super. Danke schön. Vielen Dank, Reich Theiss. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit noch für Fragen vor der Kaffeepause. Alle wollen Kaffee trinken. Ja,
nur als Ergänzung und Frage. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt dieser Interaktionen zwischen West- und Ost-Berlin in der Zeit war der Austausch auch von ganz konkreten historischen Überresten und Dokumenten. Ich glaube, jeder kennt dieses Bild vom Schiller-Denkmal, das von West-Berlin nach Ost-Berlin durch die Mauer rübergetragen wurde. Auch man entdeckte damals, dass die Fassade vom Ephraim-Palais, das Ost-Berlin wieder aufbauen wollte, doch im West-Berlin lag. Sie war ja von den Nazis abgebaut worden. Auch das Archiv der städtischen Porzellanmanufaktur. Also es gab so etliche Verhandlungen, bis hin sogar zum Gebietsaustausch, also nicht ganz in diesem Zusammenhang, aber zumindest dieser Austausch von historischen oder die Statuen der Schlossbrücke, die von West-Berlin nach Ost-Berlin zurückgegeben wurden. Stimmt. Kann man das auch als Teil?
Richtig, ja klar. Also stimmt dem völlig zu, habe wenig hinzuzufügen. West-Berlin hat das immer sehr unterstützt, um sozusagen durch solche kleine Schritte und Austauschprojekte die Verbindung zwischen beiden Stadthälften zu dokumentieren und war sehr willens, das zu unterstützen. Sie haben die bekanntesten Beispiele genannt. Sogar das Original der Urkunde, in der Berlin zum ersten Mal erwähnt wird, aus 1237, sie war in Brandenburg, also in der DDR. Das Original wurde sogar 2 Wochen in Rathaus Schöneberg ausgestellt. Das war auch eine große Errungenschaft. Also ja, und diplomatisch waren mehr kleine Erfolge zu feiern in diesem Jahr. Und am spektakulärsten war die Rede davon, dass Honecker vielleicht teilnimmt an der Westberliner Jubiläumseröffnungsfeier und sagte dann aber kurzfristig doch wieder ab. Also es wurde auch den großen Durchbruch versucht, aber im Rückblick sieht es so aus, als ob die DDR mit der Gedanke nur gespielt hat, ein bisschen geködert hat. Und Westberlin war relativ frustriert, dass sozusagen nicht die große Geste aus dem Fest hervorgekommen ist. Bürgermeister Diepken ist mehrfach als Privatperson in Ostberlin gewesen, um dort Festveranstaltungen im Osten zu besuchen, aber nicht in Funktion. Und als Privatperson hat er dann auch sein Gegenüber, der Bürgermeister von Ostberlin, getroffen in der Marienkirche, glaube ich, in Ostberlin. Also unterm kirchlichen Dach haben sich die Hand geschüttelt. Davon gibt es ein Foto. Aber das war natürlich keine große diplomatische Errungenschaft. Und im Lichte von dem, was 2 Jahre später passiert, natürlich sehr frustrierend. Weil das war aus Westberliner Sicht durchaus alles spannend, was möglich wurde in diesem Fest. Aber ja, waren doch sehr kleine Schritte im Vergleich zu dem tanzenden Volk auf der Mauer einige Jahre später. Aber Sie haben recht, also ich, ja, stimmt. Hm?
Das ist keine Frage, sondern nur ein Hinweis, aber Kreuzberger Nächte sind lang, das ist auch ein Schlager von damals.
Na klar, ja. Ja.
Also richtig, das ist ja nicht nur eine Anspielung auf diese, auf die Krawalle in Kreuzberg, sondern auch
doch,
die,
also
auf das diesen, ja auch, ja natürlich, aber es ist halt eben dieses Lied auch, ja. weil es ist halt im musikalischen Zusammenhang, also ja. mit dem Konzert.
Ja, nee, aber dass man ausgerechnet dieses Lied da anstimmt, das hat natürlich mit dem 1. Mai ja, und klar. überhaupt die allerersten Mai-Krawallen zu tun.
Ja, die Gebrüder Blattschuss waren das.
Ach so.
Nur eine Nachfrage, weil Sie ja den Protest in der Provinz erwähnt hatten. Gibt es ähnliches Unbehagen auch in Westdeutschland? Also gegeben hat es das, kann ich als Zeitzeuge sagen, aber hat es sich auch so manifestiert? Oder war Westdeutschland zu weit entfernt und aufgrund des nicht vorhandenen Zentralismus wäre ein solcher Protest auch wahrscheinlich eher ins Leere gelaufen?
Also, es ist interessanter. Ich hätte jetzt geantwortet, nein, das hat es nicht gegeben. West-Berlin war dafür nicht nah genug zu unwichtig und am Rhein hat man das natürlich auch ein bisschen bemitleidet, wie die sich dort versucht haben, über Wasser zu halten und sich selber wichtig fanden, oder wichtiger fanden. Ich glaube, das hat man nicht wirklich ernst genommen. Und deshalb bin ich eher gespannt, warum Sie sofort Ihre Frage mit der eigenen Zeitzeugenschaft beantwortet haben und sagen, gegeben hat das, weiß ich aus eigener Erfahrung. Erzählen Sie doch mal.
Es ging um Gottes Willen, es ging um Subventionen.
Ja, richtig.
Und insofern hat man natürlich einerseits, vor allem im Rheinland, ein gewisses Mitleid aufgebracht. Ja. Andererseits war man auch verärgert über die...
Dass Berlin noch so viel kostete.
Ja.
Oh. Ja, stimmt. Naja gut, der Unterschied liegt auf der Hand. Den Westdeutschen ging es gut und denen in Leipzig ging es schlecht. So, und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Also natürlich fand man das nicht lustig. In der Tat, die Bundesrepublik hat einen Großteil der 750-Jahr-Feier West bezahlt. Da kam extra Geld, sehr viel, ich weiß nicht genau wie viel. Nur das tat den Westdeutschen weniger weh als den armen Leuten in Greifswald, die im Matsch gewohnt haben, mehr oder weniger. Also...
Ja, ist es nicht so, dass auch diese 750-Jahr-Feier für die DDR ein Mittel war, ein bisschen das nationale Erbe in Anspruch zu nehmen? Weil also die 80er Jahre sind eine Zeit, wo die DDR, und das kann man schon eher sehen am Jubiläum 1983, also Luther-Jubiläum, was auch in Konkurrenz zwischen beiden Staaten...
Luther, ja, überlagerte Marx. Marx.
Aber Marx ist ein bisschen untergegangen damals.
Genau, bezeichnenderweise.
Und wo die DDR ja das... also man hatte gemerkt, dass also die revolutionären Vorbilder nicht integrativ genug waren. Also versuchte man... nationale Größen zu feiern, ja, wie zum Beispiel Luther. Gibt es im Diskurs dieser 750-Jahr-Feier in der DDR oder in Ostberlin Anzeichen dafür, dass das auch der Fall war?
Ja, sehr klar. Also Berlin war ja historisch gesehen eine schwierige Stadt, nicht nur wegen der Zeitgeschichte, gerade in der Zeitgeschichte, aber große Teile der Stadtgeschichte wurde sozusagen zum ersten Mal in diesem Berlin-Jahr in größerer Ausführlichkeit erzählbar. Also es sind so viele Bücher erschienen, alles mit Berlin in Titel konnte auf einmal erscheinen in der DDR, auch zu Fürsten, auch zu reaktionären Teilen der älteren Stadtgeschichte sozusagen, Erbe und Tradition, Diskussion. Also das stimmt, aber am auffälligsten sind dann die Bauprojekte, also dass man sozusagen diese inhaltliche Orientierung an der Nationalgeschichte, die auch immer ein bisschen eine akademische Diskussion unter Historiker blieb, dass die sich so klar im Stadtbild äußerte. Am Gendarmenmarkt, die Statue von Friedrich II. Wurde schon angesprochen. Die Preußenwelle 1981 hat auch schon mit Blick auf die 750-Jahr-Feier mehr Raum bekommen im Osten, weil man ja eine Naja, weil man die Stadtgeschichte für sich vereinnahmen wollte. Das haben dann die Publikationen und die Festreden auch alle wiedergespiegelt. Das wahre Problem lag dann natürlich in der Zeitgeschichte, wie dargestellt. Also da sollte West-Berlin eigentlich gar nicht da sein. Und das war ein so gezwungener und krampfhafter Schritt, dass das auch innerhalb der DDR nachweisbar unglaubwürdig war, sozusagen, 87. Ja, aber gut, das war natürlich nicht, aber für die Menschen in Ost-Berlin war das natürlich nicht wirklich ein weißer Fleck, das meine ich.
Ich wollte in Ergänzung dazu darauf hinweisen, das Ganze hat auch einen sehr viel weiteren geschichtspolitischen Zusammenhang, der auch im Westen, also außer innerhalb der EU oder der NATO, sehr wohl wahrgenommen wurde. Also das fällt zusammen seit den frühen 80er Jahren mit einem Wiederaufleben eines nationalen Diskurses. Mhm. Etwas, was in meiner Generation völlig unvorstellbar war, aber ausgerechnet auch bei linken Publizisten, also unabhängig, nicht parteipolitisch gebundenen, tauchte plötzlich die Idee der Nation auf. Und dann kamen solche Vorgänge wie auch diese bescheidene Annäherung der DDR an Preußen. Ingrid Mittenzwei wurde plötzlich gefeiert, weil sie ein Buch geschrieben hat, nicht nur über Friedrich II., sondern es auch gewagt hatte, ihn den Großen zu nennen. So, und die internationale Resonanz kann man daran sehen, dass sowohl in England als auch in den USA sehr viele Publizisten, aber auch Historiker sich darüber ernste Gedanken gemacht haben, dass es so ein Wiederaufleben nationaler Diskurse in Deutschland gibt. Und zwar in beiden Seiten, so ja. war die Wahrnehmung. Und das machte sehr viel Unbehagen. Ja. Bekannt sind dafür die Beiträge des britischen Historikers Timothy Gordon Ash, der ja auch dann einer der Berater von Maggie Thatcher wurde, die ja natürlich eine panische Angst vor diesen Dingen hatte. Also das ist eine ganz interessante, ich würde Ihnen zustimmen, in den 80er Jahren Veränderung, die man im Rückblick natürlich dann immer auf das Jahr 89 auch beziehen kann, aber in der zeitgenössischen Wahrnehmung natürlich noch nicht.
Ja, stimmt. Mhm. Danke.
Ja, ich danke nochmal für die Präzisierung in Bezug auf die 80er Jahre und die Entstehungszeit dieser Denkmalprojekte oder überhaupt dieser Ursprung waren ja die Geschichtswerkstätten. Mhm. Die Idee, sich der konkreten Geschichte, auch problematischen Geschichte einzelner Orte neu zu widmen als bürgerliches Engagement. Und ich glaube, diese Frage der Trägergruppen ist eine ganz entscheidende Frage. Vor allen Dingen, wenn man das dann in der Longue Durée betrachtet, wie dieses private, bürgerschaftliche, kritische Engagement dann zu einer, wie auch immer, mehr oder weniger staatstragenden politischen Setzung der Bundesrepublik wird. Und das betrifft auch diese Feierlichkeiten letztlich. Wir haben also einerseits von den 80ern, sozusagen vielleicht in die 90er, Jahr 2000, so eine Art Verstaatlichung solcher Initiativen. Das Humboldt-Forum gehört letztlich ja auch in diesen Kreis, nicht? Einer privaten Initiative, die dann sozusagen zu einer staatlichen Setzung wird. Parallel aber vielleicht ein Turning Point, der wieder dahin geht, dass was die Festivitäten angeht, wir eine problematische Privatisierung des öffentlichen Raums feststellen müssen. Einer der Angelpunkte war vielleicht die Festinszenierung zur Jahrtausendwende, die anfangs, wo Gerd Hof, einer der großen Lichtkünstler des vielleicht vergangenen Jahrhunderts, geplant hatte, rund um die Siegelsäule einer, wie er das nannte, Kathedrale aus Licht zu errichten, wo natürlich schon in den Bildern, in den Computersimulationen sozusagen recht ungezwungene Assoziationen an Albert Speers Lichtdome, keine Ahnung, bewusst oder unbewusst, ich würde davon ausgehen, ganz gezielt versucht wurden, wo man dann sich fragen muss, inwiefern dürfen private Träger auch solche Bilder, die im Ausland ganz generell als politische Bilder natürlich wahrgenommen werden, so maßgeblich mitbestimmen. Nicht? Das, also man muss immer ganz genau gucken, wer ist der Träger dieser Veranstaltung, wer spricht da.
Ja, für die 750-Jahr-Feier West ist das einerseits ganz klar, das ist der Senat, der macht die Programme und er gibt das Geld. Interessant ist aber, dass die demokratische Doktrin im Westen sozusagen mehr oder weniger erlaubt, eigentlich einfordert, dass private Träger ihren Raum bekommen. Weil wir sind ja eine Demokratie, wir sind pluralistisch, also die können machen, was sie wollen. Also niemals hatten die Geschichtswerkstätten in West-Berlin eine bessere Zeit als in 85 und 86, als das Geld in Strömen floss. Jeder Antrag wurde genehmigt. Rechtes Geld in linke Taschen. Und alles ging, wenn es Berlin im Titel hatte. Und das sind also private Träger, aber die lassen sich vereinnahmen oder werden vereinnahmt, kriegen auch ernst, da wird nicht reingeredet, die können mehr oder weniger tun, was sie wollen. Aber dennoch mit einem politischen und einem vom Staat regulierten Anspruch sozusagen. Also in dieser Feier, gerade auch in der Konkurrenzsituation, ist zwischen Privat und Staat komischerweise gar nicht so recht zu unterscheiden. In der DDR viel klarer, weil da gibt es tatsächlich die sehr wirkungsvolle und so gemeinten Gegenbilder, die unterdrückt oder halb erlaubt werden und die bleiben fern vom Staat, auch wenn sie zur Entfaltung kommen. So, Harald Hauswald ist das beste Beispiel. Das sind echt Bilder, um eine andere DDR zu zeigen, die keinen Platz hat in der offiziellen Erzählung. Ich will noch mit einem Satz diese beiden letzte Kommentare verbinden, denn das Graben in den 80er Jahren in diesem Stadtgebiet, was ich hier eingeblendet hatte, man müsste das eigentlich markieren, wo die Mauer verläuft und wo heutzutage sozusagen alles in diesem zentralen Bereich die historischen Stätten sind. Und diese eher konservative Ideologie der Rückverweisung auf die Nation mit der Gründung des Deutschen Historischen Museums hier im Spreebogen, als von einem Kanzleramt noch niemals getraumt wurde sozusagen. Der erste Spatenstrich war genau im Oktober 87 auf die Stelle, wo jetzt das Kanzleramt steht. 10 Jahre später musste Kohl wieder zu diesem Stelle, um erneut den Spaten zu graben, nur dann für ein Kanzleramt 97. Und wenn man sozusagen hier spazieren würde, vom Spreebogen runter zum Potsdamer Platz, dann kommt man an lauter Projekte vorbei, die in diesem Dezennium der 80er Jahren privat angefangen haben, in einem Bürgerengagement und die später, heute eigentlich die neue Mitte ausmachen. Und das gilt eigentlich für alle Projekte. Wenn man beim Potsdamer Platz, also der gedankliche Ausgrabung des Potsdamer Platzes findet in den 80er Jahren statt, die Wiederentdeckung der schnellsten Stadt der Welt, Wim Wenders oder diese Ausstellung im Berlin-Jubiläum, wo im Innenhof der Skropiusbau die schnellste Stadt der Welt inszeniert wird. Und das ist, was Berlin baut, wenn die Mauer fällt. Das müssen wir da wieder haben. Der erste Vorschlag für ein Holocaust-Denkmal, auch unter diesem Namen, ist 1988 und die erste größere Pressekonferenz am 8. November 1989. Das ist ein West-Berliner Projekt und das hat mit Mauerfall nichts zu tun. Und das gilt sozusagen für eine ganze Reihe. West-Berlin hätte auch sein DHM gekriegt. Es hätte nur nicht unter den Linden gestanden sozusagen. Ich finde es sehr wichtig, sozusagen, wenn man von der vereinigenden Stadt denkt, diese Stränge, es gibt auch Ostberliner Stränge, aber die sind, was Gedenklandschaften angeht, echt sehr viel geringer, bis hin zur Personalverbindung. Also alle Leute, die im DHM arbeiten, naja, jetzt übertreibe ich, aber viele, die prägend im DHM arbeiten in den 90er und 2000er Jahren, waren schon 81 bei der Preußen-Ausstellung im Gropiusbau dabei. Also das ist sozusagen eine Erzählung. Okay, gut.
Faire la pause, hein, je crois que les si la question peut être conservée pour tout à l'heure, on doit faire la pause café, il faut.
Pardon, excusez-moi. Les responsables me disent qu'il faut vraiment surveiller le café. C'est indispensable ou c'est un mais c'est long ou court? Bon alors très vite. Mais attention, je coupe, hein.
Nee, oft sagen Hohn und Spott mehr als lange Diskurse, aber ich beschränke mich auf eins im Hinblick auf diese Reintegration der nationalen Geschichte in der DDR. Es gab eine sehr, sehr gewagte Kabarettschau mit 4 Boxen auf der Bühne. So solche Boxen, wenn man drauf schlägt, dann springt irgendwas raus. Und dann kam dann einer der Schauspieler und schlug auf die erste Box und da sprang Friedrich der Große raus. Der klopfte auf die zweite Box und da sprang Luther raus. Klopfte auf die vierte Box, da sprang Bismarck raus, war die Zeit, von der Bismarck-Biografie kam. Aber als er plötzlich auf die vierte Box schlagen wollte, rannte einer aus der Kulisse, nee, noch nicht bei dem.